Herzlich willkommen zu Heimat und Hauptstadt, dem Podcast zur Bundestagswahl mit Indra Beyermüller. Indra Beyermüller ist Landrätin des Oberallgäus und sie will als Direktkandidatin für die Freien Wähler in den Bundestag. Und in diesem Podcast geht es darum, Indra besser kennenzulernen und ihre politischen Ziele und ihre Meinung zu aktuellen Herausforderungen zu hören. Mein Name ist Katja Vogt und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ja. Und wer ist denn eigentlich die Beyermüller? Wo kommt sie her? Was treibt sie an? Und was macht sie denn, wenn die Politik mal Sendepause hat? Um diese und andere Fragen geht es heute in dieser ersten Folge. Hallo, liebe Indra.
Hallo, liebe Katja.
Indra, wir duzen uns. Das müssen wir am Anfang gleich sagen, weil wir uns kennen. Deswegen duzen wir uns. Und ich freue mich sehr auf diese Reihe, die wir zwei jetzt hier miteinander gestalten. Und Indra, in dieser ersten Folge geht es wirklich darum, so ja, die Indra hinter der Politikerin kennenzulernen. Wer ist so die Beyermüller? Du bist eine echte, waschechte Sonthoferin, oder?
Ja, ich bin so tatsächlich hier aufgewachsen, hier zur Schule gegangen, habe auch so die ersten beruflichen Erfahrungen hier gemacht. Aber tatsächlich ist es auch so, dass meine Mutter aus Hamburg ist und mein Vater ist tatsächlich noch in Sonthofen im Krankenhaus geboren. Also eine Sonthofnerin mit Migrationshintergrund sozusagen.
Aber so vom Dialekt her, also du kannst schon, wenn du willst, gell?
Ich kann schon, ein wenig. Ein bisschen.
Ja, bei mir auch, gell? Aber man kann es auch abstellen.
Ja, genau. Und das ist das Gute, dass man so beides kann. Also ich kann auch sehr Hochdeutsch sprechen, wenn es denn vonnöten ist. Aber ich kann natürlich auch ein bisschen Dialekt sprechen.
Ja, klar. Das gehört dazu. Genau. Lass uns mal über deine Kindheit sprechen. Welche Erinnerung hast du an deine Kindheit oder was kommt dir vielleicht sofort in den Sinn, wenn du an deine Kindheit denkst?
Also das erste Bild tatsächlich so ganz bewusst, das ich habe von meiner Kindheit, ist, wie ich in einer Blumenwiese sitze im Frühjahr. Bei uns sind ja traditionell ganz viele Löwenzähne, die dann blühen, oder? Und es gibt ein Bild, wo ich als Kind tatsächlich in einer Wiese sitze mit ganz vielen gelben Löwenzahnblüten. Das ist das erste Bild.
Das heißt, der Löwenzahn ist auch noch heute ganz bedeutend für dich. Also weil ich zum Beispiel, ich habe ja jahrelang in München gelebt und immer wenn ich dann ins Allgäu gefahren bin und dann die ersten Wiesen gesehen habe, die so voller Löwenzahn waren, da ging mir immer richtig das Herz auf und wusste, jetzt bin ich dann daheim. Mhm.
Ja, das ist so die Kombination aus, du fährst sozusagen in die Berge, ja, und dann siehst du eben diese gelben Wiesen im Frühjahr. Das ist schon wirklich einzigartig und das macht auch Heimat.
Mhm. Wie hast du deine Kindheit erlebt?
Ja, sehr bewegt, sehr, sehr spannend. Viele verschiedene Menschen natürlich, die einen dann auch prägen. Ich bin ja bei meiner Großmutter aufgewachsen hier im Oberallgäu und bin dann sehr schnell in Richtung Sport gegangen. Also Sportbewegung ist etwas, was mich eigentlich ausmacht und habe viele, viele Menschen um mich gehabt, die mich geprägt haben an dieser Stelle und die so ein Stück weit auch das ausmachen, was mich heute ausmacht. Ja, die Werte, die mir mitgegeben haben, sind auch Werte, die mir heute sehr wichtig sind.
Mhm. Du hast deine Großmutter gerade erwähnt. Ist ja nicht gewöhnlich, bei der Oma aufzuwachsen. Das lag daran, weil deine Mama früh verstorben ist.
Mhm. Genau, meine Mutter ist mit 32 an Krebs gestorben. Und dann gab es so die Frage, ja, wo ist denn der beste Platz für mich, um aufzuwachsen? Und mein Vater hat dann gesagt, okay, wenn das Kind gerne hierher will, dann unterstützt er das. Und das war, glaube ich, die beste Entscheidung, die es zu diesem Zeitpunkt geben konnte. Ja, und viele Dinge, die mich heute ausmachen, hat sie mit begleitet und mit initiiert.
Ich kann mir vorstellen, dass das eine sehr schwere Zeit war. Also das heißt, deine Oma war auch diejenige, die dir da dann einfach Halt gegeben hat und dich dann auch wieder aufgefangen hat.
Ja, also das stimmt. Die hat selber kein leichtes Leben gehabt, war auch alleinerziehend nach dem Krieg, zwei Jungs großgezogen, alleine berufstätig in den 50er und 60er Jahren. Ich glaube, das war nicht so einfach und hat nie ihren Lebensmut und vor allen Dingen nicht ihren Humor verloren. Und ich glaube, das hat mich schon sehr, sehr beeinflusst. Und das hilft mir auch heute in schwierigen Situationen tatsächlich nach vorne zu blicken. Das hat sie mir mitgegeben.
Vielleicht kannst du so drei Werte nennen, die deine Großmutter dir mitgegeben hat, die dich heute vielleicht auch noch einfach leiten, die dir wichtig sind, die dich geprägt haben.
Also es gibt so ein paar Sprüche, ja, die kann man jetzt sofort fallen einem ein. Der erste Spruch ist, mach ein freundliches Gesicht. Also egal, wie die Stimmung ist, bitte lächeln. Und das Zweite ist tatsächlich nicht aufzugeben. Egal, was passiert, nicht aufgeben, weitermachen. Das ist, glaube ich, etwas, das ist ein Wert, den sie mir mitgegeben hat. Und die Neugierde auf Menschen. Also tatsächlich der Glaube daran, dass jeder Mensch was Positives in sich trägt und dass wir miteinander tatsächlich Dinge auch wuppen können. Ich glaube, das hat sie mir auch mitgegeben.
Hat denn deine Oma noch so deinen Weg mitbekommen in die Politik?
Nee, leider nicht mehr. Das war tatsächlich dann schon, nachdem sie nochmal da war. Was sie aber mitbekommen hat, war, also ich habe ja einen Sohn, der ist jetzt 30 oder und dieses Enkelkind, das dann irgendwann mal oder Urenkelkind, das dann irgendwann mal da war und das war für sie das Allerhöchste und auch zu merken, dass Beziehung funktionieren kann. Also sie selber ja eben eine Ehe, die sich aufgelöst hat und eben alleinerziehend und dann zu sehen, wie das Enkelkind tatsächlich diese Familienbeziehung weiterlebt und wo Familie auch was Wichtiges ist, das war für sie, glaube ich, ganz, ganz wichtig und das hat sie auch sehr gefreut.
Das kann ich mir gut vorstellen. Du hast gesagt, der Sport war immer schon ein wichtiger Bestandteil in deinem Leben und ich weiß aber von dir, dass Pferde auch eine ganz besondere Bedeutung in deinem Leben haben.
Das stimmt.
Warum ist das so?
Also gibt jetzt keinen rationalen Grund, den man da nennen könnte. Was ich aber gemerkt habe, Tiere waren schon immer ganz was Wichtiges in meinem Leben, egal in welchem Alter. Also wir hatten, da war ich glaube ich 2, da hatten wir immer Dackel, so hießen immer Fietje. War ganz spannend. Und eigentlich waren Tiere immer Teil meines Lebens und dann kam der Wunsch tatsächlich auch mal auf diese großen Tiere zuzugehen und das hat sich als ein unglaubliches Geschenk herausgestellt. Also ich, klar, Verlust der Mama und tatsächlich aber dann gleichzeitig zu merken, dass du Dinge bewegen kannst, also Pferde beispielsweise bewegen kannst und dass du an dieser Stelle auch ja, mit einer Kreatur, die auch bedingungslos ist, ja, das fand ich schon sehr, sehr spannend und das war mir auch sehr wichtig und es hat auch viel geheilt.
Und du hast es auch richtig von der Pike auf gelernt. Mhm.
Ja, ich hatte das große Glück, hier in Sonthofen gab es früher eine Reitsportgemeinschaft und die Reitlehrerin, die es damals hier gab, die war eine der besten Ausbilderinnen Bayerns und die hat mich irgendwie so halb adoptiert und ich war da wirklich Kind im Haus. Ja. Sehr schöne Zeit und sehr bewegte Zeit, auch sicherlich sehr, sehr viel gelernt, sehr anspruchsvoll und ich durfte dann tatsächlich auch Wettkämpfe mit begleiten und habe dafür aber auch ja, 24/7 eigentlich meiner Zeit investiert.
Was kann man denn vom Reiten vielleicht lernen für das spätere Leben und vielleicht ja auch jetzt für deine Aufgabe als Landrätin, als Politikerin?
Ja, was man mitnimmt, ist natürlich die Leistungsbereitschaft, weil ich glaube, das war schon ein Teil dessen, was mich auch immer angetrieben hat, die Freude daran, gut zu sein. Und das ist so das eine. Und das zweite, dass es eben nicht immer nur auf die Sprache ankommt. Und wenn du mal beobachtest, wie wirklich gute Reiterinnen und Reiter, egal ob jetzt Dressurspringen oder auch Western, wie die kommunizieren miteinander, das ist schon unglaublich. Und da braucht es eben keine Sprache. Da sind es tatsächlich Körperbewegungen, ja. Oder da ist, ja, auch das ist wichtig, sozusagen eine gute Wahrnehmung zu haben, gute Beobachtungsgabe. Und ich glaube, das lernt man schon. Mhm. Ist auch wichtig in der Politik, ja, nicht nur die Worte wahrzunehmen, sondern auch den Rest des Menschen zu sehen. Wie bewegt er sich? Augenkontakt beispielsweise, Mimik, Gestik, all diese Dinge sind ja schon auch wichtig. Jetzt egal ob Politik oder im Umgang mit Menschen insgesamt. Aber ich glaube, das ist schon eine Fähigkeit, die ist wichtig.
Klar. Wie kritisch siehst du vielleicht auch den Reitsport? Weil wenn ich mir es manchmal so angucke und mir denke, also wir reden ja über Lebewesen, die zu großen Turnieren wie Olympia oder so, ja, überall hingeflogen werden auf andere Kontinente, weil sie irgendwo ein Sportgerät sind. Ich finde es manchmal schwierig.
Ja, es ist eine Kreatur, ja, es ist eben nicht ein Sportgerät. Und ich glaube, die wirklich Guten sehen sich als Einheit zwischen Tier und Mensch und nicht als, ich habe hier ein Sportgerät, mit dem agiere ich jetzt, um eine Medaille zu gewinnen, sondern mein Eindruck ist, die wirklich, wirklich Guten haben sehr wohl verstanden, dass es eben eine Einheit sein muss. Ich kann nicht agieren gegen ein Tier, ja, das eigentlich ja viel stärker ist als wir, sondern ich muss die Kommunikation so abstimmen, dass beide Seiten eben auf Augenhöhe sind. Und ich glaube, das ist das wirklich Wahre und Gute am Reitsport.
Hast du heute noch Gelegenheit zu reiten ab und zu?
Ja, wenig. Leider. Das tut mir auch wirklich, wirklich sehr leid. Und die andere Seite ist natürlich, das ist ein sehr, sehr zeitintensiver Sport. Und eben um dem auch gerecht werden zu können, eben diesem Tier, das ja auch ein Teil der Familie ist. Also ich finde, Tiere gehören zur Familie wie Familienmitglieder menschlicher Natur. Und dem könnte ich jetzt nicht gerecht werden. Deshalb ist es im Moment leider kein Thema, aber wer weiß, vielleicht irgendwann mal wieder.
Vielleicht irgendwann mal wieder. Du hast vorhin einen schönen Satz gesagt, der, glaube ich, so lautete, ich habe Freude daran, gut zu sein. Mhm. Bist du ehrgeizig?
Ah ja, unglaublich. Also, ja, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, nein, natürlich nie, nein, nein. Also ich bin sehr ehrgeizig und ich bin vor allen Dingen, und das ist vielleicht die Vorstufe von Ehrgeiz, ich bin neugierig. Ich bin neugierig auf Menschen, ich bin neugierig auf Themen. Ich will auch, und das ist mir sehr wichtig, Dinge durchdringen, das ist nicht immer so einfach. Aber ja, ich glaube, die Neugierde und damit auch ein Stück weit das es verstehen wollen, das ist schon Ehrgeiz. Ja.
Und war das auch schon immer so, also dass du auch als Kind und Jugendliche schon so einen Ehrgeiz hattest?
Ja, also mir hat es als Kind unglaublich viel Spaß gemacht, Texte auswendig zu lernen. Oder Lieder auswendig zu lernen. Also das ist mit zunehmendem Alter ist ja sozusagen die Gedächtnisfähigkeit nimmt ja dann auch ab. Aber das war damals echt, das war so eine Challenge. Da hatte ich echt total Lust drauf. Ja. Also das fand ich ganz spannend. Und wie gesagt, Dinge zu sehen und die zu adaptieren oder sie nachzumachen, das fand ich auch an ganz vielen Stellen einfach sehr, sehr spannend. Und meinen eigenen Kopf halt dabei auch zu haben. Also auch das zeichnet mich aus, dass ich nicht immer alles so ganz konform, wie man es mir dann vormacht, übernehme, sondern dann durchaus auch meine eigenen Gedanken dazu habe. Ich glaube, das ist auch Teil dessen, was mich ausmacht.
Heißt es, du warst dann auch eine gute oder sehr gute Schülerin?
Manchmal. Also es gab Zeiten, da war ich wirklich gut in der Schule. Und dann gab es Zeiten, da war es halt dann so, dass man gesagt hat, also Frau Müller, solange du die Klasse, das Klassenziel erreichst, ist es in Ordnung, dass du jeden Tag im Reitstall bist. Und da war es dann halt das Minimax-Prinzip. Also minimaler Aufwand bei maximalem Ertrag. Das war natürlich, hatte ich auch eine Zeit lang.
Ja. Das Motto 4 gewinnt, oder?
Jana. Ja, also 4 ist die 1 des kleinen Mannes.
So, so ist es. Aber ganz kurz, stärkstes Fach, was war es bei dir?
Stärkstes Fach, sage ich jetzt mal so bis 5, 6 war Mathe.
Echt?
Mhm, hat echt Spaß gemacht, dann war es irgendwie ganz schwierig. Dann hat irgendwann mal ein Lehrer zu mir gesagt, also wenn sie eine gute 4 hat, dann kannst du zufrieden sein. Und das hat wiederum meinen Ehrgeiz geweckt und dann war es wieder Mathe bis zum Schulabschluss. Hat echt Spaß gemacht. Also ich habe Mathe und Physik Abitur, Fachabitur. Mhm. Und ja, also Logik ist schon echt was Schönes. Also ich bin ein sehr emotionaler Mensch, aber wenn man die Dinge sozusagen auch logisch betrachten kann, das gefällt mir sehr gut.
Ja, bei mir war das mit der Logik, also deswegen bin ich ja meinen Weg gegangen. Das war, bei mir war das so, da kam der Mathelehrer irgendwann im Gymnasium, ich war in Oberstdorf im Gymnasium und hat mir dann eben kurz vorm Abitur die Prüfung hingelegt und hat gesagt, Katja, ein Punkt, immerhin kein Sechser. Oh. So, und aber das war's. Aber damit war ich vollkommen fein. Also deswegen bin ich ja dann in die journalistische Richtung gegangen. Gab es bei dir auch so ein richtig schwaches Fach?
Erdkunde.
Aber das ist doch ein Lernfach, Indra.
Ja. Ich habe den Sinn irgendwie nicht so.
Schau, der hat sich die bei Sinnerin. Mir bei Mathe nicht so erschlossen.
Ja, also ich. Tatsächlich, zwei Dinge an dieser Stelle. Das eine ist, dass man Interesse an etwas hat, hängt ja auch immer damit zusammen, was hat man erlebt vielleicht, um so einen Konnex herzustellen, oder? Und gab bestimmte Fächer, da habe ich das einfach schlichtweg nicht gehabt. Ja. Und das zweite war für mich immer wichtig, und das ist auch, glaube ich, heute noch mein Thema, der Mensch. Und wenn ich Lehrer hatte, mit denen ich gut klarkam, dann war das viel, viel einfacher, als wenn es halt Lehrer waren, die jetzt vielleicht auch mich nicht so toll fanden und ich sie vielleicht auch nicht so wahnsinnig sympathisch fand. Und da dann die Vermittlung von Inhalten hinzukriegen, glaube ich, das wissen wir alle in der Kommunikation, das fehlt dann halt schwer. Und das ist schon auch ein Teil dessen, was Schulgeschichte jetzt bei mir geprägt hat.
Ja. War für dich früh klar, was du so machen willst? Also in der Schulzeit, dass du einen ganz konkreten Berufswunsch hattest? Oder war das mehr so ein Suchen und Finden?
Naja, es gab schon tatsächlich einen Berufswunsch, hatte natürlich mit Pferden zu tun. Ich wäre gerne Reiterin geworden. Mhm. Und nachdem meine Reitlehrerin sehr erfolgreich mir das hat, versucht auszureden, ja, hat gesagt, also das ist jetzt wirklich kein Job, den du machen kannst, wenn du Familie haben willst und wenn du ein, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, normales Leben führen möchtest, mach mal das Abitur erst und dann überleg, wie du weitermachen willst. Da hat sie mich auch sehr dabei unterstützt. Das war so der erste Berufswunsch und dann gab es zwei weitere. Das eine wäre Architektur gewesen und das Mathe und Physik wäre ja gar nicht so ganz verkehrt gewesen. Und das zweite und das tatsächlich dieser andere Schwerpunkt Menschen. Und da war es dann tatsächlich die Pädagogik. Ja, also zu sagen, okay, nochmal da genauer hinzugucken. Und das wurde dann letztendlich ja auch.
Mhm. Hast du es jemals bereut?
Nee, im Gegenteil. Also dieses Studium, das war echt ganz spannend. Also bis zum Abitur, das war nicht so ganz ohne. Also diese letzten zwei Schuljahre auf der Fossi in Sonthofen, die waren schon anstrengend, aber gut. Also ich habe viel, viel gelernt, auch menschlich viel gelernt. Das ist eine tolle Schule, muss ich einfach immer wieder sagen. Tolle Lehrer, die einen sehr, sehr unterstützt haben, aber eben auch viel gefordert haben, was richtig war. Und ich habe, glaube ich, zum Abitur mehr lernen müssen als zum Diplom, so im Nachgang. Also diese eher humanistischen Studiengänge, die sind schon, also es war echt easy. Und das war aber auch gut, mal zu merken, dass Dinge auch leicht gehen, ne? Weil anstrengen kann ich mich ja, aber dass man auch Erfolge haben kann und es muss nicht immer schwer sein, das habe ich dann im Anschluss gelernt.
Aber ein Studium hat dir ja auch nicht gereicht dann, oder?
Ja, genau. Also genau, nachdem ich 4 Jahre in Bamberg war, kam dann mein Sohn zur Welt. Und ich war aber auch immer so in dieser Idee, ich würde schon gerne auch arbeiten und habe dann viele Jahre auch in Teilzeit gearbeitet, Kind und Beruf nebeneinander gelebt. Und irgendwann war klar, ich würde gerne so ein bisschen mehr auch in die Führungsverantwortung gehen. Und dann habe ich tatsächlich auch in der Zeit schon, als ich Vorständin war, nochmal ein Managementstudium draufgesetzt. Und nachdem das fertig war, hatte ich irgendwie so Blut geleckt und Lust weiterzumachen. Und dann war die Frage, ob man eventuell noch den PhD oben draufsetzt. Der hat sich jetzt nach der Wahl zur Landrätin erst einmal erledigt, aber die Chance zu haben und da nochmal, es ging da so ein bisschen auch in Richtung Theologie, das war wirklich auch eine gute Zeit. Also viel gelernt, nochmal auch die, sage ich jetzt mal, die Synapsen im Gehirn noch ein bisschen anstrengen müssen und das tut auch einem End-40er ganz gut.
Um das an der Stelle nochmal vielleicht kurz zu übersetzen, für diejenigen, die das nicht auf Anhieb wissen, das ist die Rede von einem Doktortitel, also ja, genau. Dass du dann noch promoviert hättest.
Ja, genau.
Was also wahrscheinlich so mal nochmal
zwei Jahre. Mhm, ja. Genau, also das wären 2 Jahre nochmal gewesen in Bielefeld, berufsbegleitend sozusagen und das, genau, hätte ich Lust gehabt, weil mir auch, also da geht es dann um Organisationsentwicklung, wäre das Thema gewesen und ich glaube, das ist nach wie vor sehr, sehr spannend, auch wenn man jetzt die wirtschaftliche Entwicklung sieht und wie das sich alles gerade so weiterentwickelt, wäre ein spannendes Thema gewesen.
Wenn man sich deinen Lebenslauf so anschaut, dann, und du hast es ja vorhin auch gesagt, ist es schon eine beeindruckende Zielstrebigkeit, die du da an den Tag legst. Woher nimmst du denn die Stärke, dich auch immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen?
Also ich glaube, der innere Antrieb, den habe ich einfach schon immer, der ist mir so ein bisschen mit in die Wiege gelegt worden. Was ich dann gemerkt habe, also mit Familie tatsächlich, dass Wege nicht immer gerade sein müssen. Also ich war sehr, sehr zielstrebig, wie du sagst. Und dann kam mein Sohn auf die Welt und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt muss ich auch mal den einen oder anderen Loop drehen. Und das war eine Erfahrung, die mir heute auch sehr hilft, dass sozusagen Menschen, die da irgendwie dein Leben kreuzen und wenn es jetzt die eigenen sind, noch viel mehr, die das beeinträchtigen und auch beeinflussen und gleichzeitig so viele Lernmöglichkeiten bieten. Also ja, Zielstrebigkeit schon mit der Wahrnehmung, dass manchmal weniger mehr ist und dass man vielleicht auch Dinge dann mal nicht tut, zumindest nicht jetzt, wie beispielsweise Politik. Ja, es war immer mal wieder die Frage, steige ich ein, eigentlich seit den 90er Jahren. Und es gab lange Zeit immer die Entscheidung zu sagen, nee, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und das war gut so. Und vielleicht noch abschließend zur Zielstrebigkeit, wenn sich Chancen bieten und man sagt, okay, oder ich sage, ja, das ist eine Chance, die ich wirklich gut finde und wo ich noch dazulernen kann und wo ich Erfahrungen sammeln kann, dann ist tatsächlich häufig siegt die Neugierde.
Ja. Hat jetzt auch die Neugierde gesiegt, wenn es jetzt um die Bundestagskandidatur geht?
Jein. Also diese Entscheidung war ja schon wohl überlegt, aber eine sehr kurzfristige Entscheidung. Und ein großer Anteil an dieser Entscheidung war das, was ich seit 4,5 Jahren im Amt der Landrätin erlebe, nämlich, dass wir Gesetze und Entscheidungen von Bundesebene umsetzen müssen und es nicht immer einfach ist, das zu erklären. Und es manchmal auch nicht wirklich sinnvoll ist. Und zu sagen, jetzt die Basis, also die kommunale Ebene, muss stärker vertreten sein im Bundestag, das ist schon was, was mich wirklich jetzt auch dazu bewogen hat, zu sagen, ich kandidiere.
Gibt es denn eigentlich auch Momente, in denen du dann mal zweifelst?
Ja, also klar, und zwar dann, wenn du rausguckst aus dem Fenster oder wenn du in den Bergen unterwegs bist und denkst, puh, Berlin ist jetzt nicht so schön wie das Oberallgäu. Es ist anders, ja, sicherlich auch sehr reizvoll. Aber ich bin eben schon auch naturverbunden und das und heimatverbunden. Also das Allgäu ist wirklich mein Zuhause und meine Heimat. Und gleichzeitig denke ich, ist eine Chance, um auch meine Heimat ein Stück weit zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass es so schön bleibt, wie es ist.
Wir werden ja in den nächsten Folgen über verschiedene politische Themen sprechen und was dir wichtig ist und was du dann auch umsetzen möchtest und wo dann vielleicht auch die Grenzen dessen sind, was so umzusetzen ist. Ja. Indra, was bedeutet denn Erfolg eigentlich für dich? Ist es was, das für dich von außen kommt oder ist es eher ein inneres Gefühl? Wie würdest du es beschreiben?
Also aus dem Sport kann ich einfach ein Beispiel nennen, was Erfolg für mich bedeutet. Ja, ich habe viele Sportarten auch ausprobiert. Und was für mich immer wichtig war, war das innere Gefühl von, ich habe mein Bestes gegeben. Und selbst wenn es nicht zum Sieg gereicht hat, aber zu wissen, ich habe das gegeben, was jetzt da war und abrufbar war, dann war das für mich auch ein Erfolg. Und natürlich möchte man gerne erfolgreich sein und gut sein in den Dingen, die man tut. Aber das ist nicht etwas, was von außen sichtbar wird, sondern ich glaube, du musst ehrlich mit dir selber sein und sagen, okay, und das, was du jetzt hier erreicht hast, aus dir selbst heraus, das ist gut genug. Das wäre für mich erfolgreich.
Jetzt hast du ja aber ein Leben auch außerhalb der Politik, außerhalb des Berufs, so wie, ich würde mal sagen, alle das haben. Wie verbringst du am liebsten deine Freizeit, wenn du dann mal Freizeit hast? Weil allzu viel, das muss man ja sagen als Landrätin und in all den verschiedenen Funktionen, die du ausübst, ist es ja nicht. Aber wenn du frei hast, was machst du dann am liebsten?
Also ich bin schon am liebsten draußen und bewege mich. Also das ist mir geblieben, dieser Bewegungsmensch, den gibt es nach wie vor, auch wenn es jetzt nicht mehr zu Pferde ist. Aber ich fahre gern Fahrrad, ich bin gerne mit dem Rennrad unterwegs im Sommer. Und im Winter trifft man mich ab und zu auch mal auf einer Langlaufloipe. Das ist neben dem Radsport eigentlich eins der schönsten Hobbys, das ich jetzt habe gerade. Weil du, wenn du eben in dieser Bewegung bist, in der Landschaft, auf dem Schnee und dieses Gleiten, das ist schon etwas, das fühlt sich so ein bisschen an wie Fliegen. Jetzt, ich will mich hier nicht mit den Skifliegern irgendwie vergleichen, aber ich glaube, dieses Gefühl, so ein bisschen schwerelos zu sein, das ist was unglaublich Schönes. Und das genieße ich sehr, wenn ich das dann mal haben darf.
Kannst du dann auch richtig abschalten oder gehen dir dann wieder irgendwelche Dinge durch den Kopf?
Das ist unterschiedlich, je nachdem, was man macht. Ja. Also ich glaube, wenn man auf dem Mountainbike sitzt zum Beispiel, dann brauche ich nicht an Arbeit denken, weil da brauchst du die Konzentration tatsächlich dann jetzt wirklich vor Ort. Aber beim Laufen oder eben auch Langlaufen kann man schon so das eine oder andere mal durchdenken und spannenderweise kommen dann oft auch Lösungen für Dinge, die vorher irgendwie verzwickt waren. Und wenn du dann nach einer Stunde draußen nach Hause kommst und sagst, ah, jetzt habe ich eine Idee, wie ich damit umgehen will, das ist schon was auch möglich ist und das ist auch okay.
Ich muss es jetzt an der Stelle ansprechen. Ich glaube, es war dieses Jahr, hast du bei irgendeinem Charity-Event mitgemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau das war, aber ich habe mitbekommen, dass du irgendwie 5 Stunden auf dem Spinningrad warst.
Das stimmt, ja, richtig.
Also da war dann kurz, ich habe mir gedacht, okay, also 2 Stunden, von mir aus noch 3 Stunden, aber 5 Stunden ist schon ordentlich. Das ist doch auch langweilig, oder? So lang auf dem Rad.
Nein.
Für mich schon.
Ja, genau. Also vielleicht ganz grundsätzlich zu der Zeit auf dem Sattel, ja, egal jetzt welcher. Ich finde, diese Zeit geht unglaublich schnell vorbei, wenn man eben Dinge durchdenkt. Das ist so das eine, da war es jetzt tatsächlich auch mit Musik und mit verschiedenen Leuten und man spätzt dann halt auch miteinander und dann geht die Zeit auch wirklich schnell vorbei. Und es war ein toller Event. Die haben ja auch Spenden gesammelt und ich war da gern dabei. Und das ist tatsächlich auch so, ich kenne die schon ganz lange und war früher auch öfter abends beim Spinning, als es die Zeit eben nur hergeben hat. Von daher gar kein Thema. Und ansonsten draußen, also ich bin dieses Jahr zweimal den Mont Ventoux geradelt. Die Radler kennen diesen Berg in Frankreich. Und das sind 2000 Höhenmeter, das dauert auch eine Weile, bis man da mal oben ist. Von daher.
Aber da sieht man wenigstens was Schönes, oder?
Ja, wenn das Wetter gut ist, dann ist das super. Aber wenn das Wetter schlecht ist, dann ist da oben auch mal ganz schnell 0 Grad und eher
das heißt, windig. Du machst das dann bei jedem Wetter, oder?
Ja, wir waren tatsächlich auch schon oben, da hat es wirklich, ich glaube, gefühlte, sag jetzt mal 90 km/h Windgeschwindigkeit gehabt. Also es war nicht immer, ja, wenn du losfährst, dann fährst du halt, bis du oben bist. Egal wie.
Und du ziehst es dann auch durch.
Ja. Das ist tatsächlich auch eine Eigenschaft, dass ich die Dinge durchziehe und dass man nicht aufgibt. Das ist schon auch was mich auszeichnet.
Auch wenn der Körper vielleicht Signale sendet und sagt, du, es wäre jetzt vielleicht mal ganz gut, wenn du eine Pause machst.
Na, es geht schon immer nur was.
Ehrlich?
Ja. Also, es gibt schon so Gefühle, wo du dann sagst, aber muss ich jetzt noch weiter? Aber mein Körper hat immer noch irgendwie Reserven. Also auch beim Langlaufen, das ist ja auch sehr anstrengend. Da gibt es zum Schluss immer noch mal so 10%, die kannst du dann noch mobilisieren. Und dass das natürlich mit zunehmendem Alter dann auch weniger wird, ist klar. Aber ich glaube auch, dass man manchmal seine Grenzen testen muss.
Aber ich kann mir auch vorstellen, so eine gute Kondition, und das muss man ja sagen, dass du die hast, weil sonst würdest du nicht 5 Stunden auf dem Spinningrad sitzen können oder 2000 Höhenmeter radeln, die hilft wahrscheinlich auch im Alltag, weil ich meine, deine Tage sind lang, viele Sitzungen, viele Termine und immer eine hohe Konzentrationsfähigkeit an den Tag legen. Und das geht ja nur, wenn du körperlich auch fit bist.
Genau, und das ist die wirkliche Herausforderung jetzt auch, glaube ich, für die nächsten Jahre. Diese Balance zu finden zwischen körperlicher Gesundheit und der Fitness, und es braucht eben auch Zeit, um das zu erhalten, und eben dem Arbeitsalltag. Also das ist schon nicht ganz ohne. Und ich glaube, dass viele daran auch, egal ob jetzt in der Politik oder auch in der Berufswelt, in Positionen dann irgendwann merken, oh, so ganz einfach ist es nicht. Und je älter man wird, glaube ich, desto herausfordernder wird diese Situation auch.
Ja, da hast du absolut recht. Jetzt, wenn wir mal über deine Familie sprechen, welche Rolle spielt denn deine Familie für dich? Du hast erwähnt, du hast einen Sohn und natürlich auch einen Mann. Wie wichtig sind die zwei Männer für dich?
Ja, die sind also klar sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wenn ich meinen Mann nicht hätte, dann könnte ich das, was ich jetzt erlebe und was jetzt gerade mich so prägt, auch würde ich das nicht schaffen, ja, ohne seinen Rückhalt, ohne seine Unterstützung, der einfach immer da ist und auch wirklich alles mitträgt. Das ist schon, glaube ich, ein großes Geschenk. Ich glaube, viele Familien können an solchen Positionen auch zerbrechen. Und da spüre ich wirklich unglaubliche Unterstützung von beiden. Ja. Jannik ist im Moment nicht im Allgäu, aber wenn er da ist, merke ich einfach, dass einfach viel Bedingungslosigkeit da ist. Ja. Zu all dem, was ich da so tue. Natürlich diskutieren wir auch inhaltlich und sind nicht immer einer Meinung, aber die Grundhaltung ist einfach da. Das ist gut.
Aber findet dann die Politik auch wirklich bei euch zu Hause am Esstisch statt oder sagt ihr dann auch bewusst, das bleibt jetzt einfach auch mal draußen?
Nee, es ist tatsächlich so, dass wir diskutieren. Und ich glaube, das ist auch gut, weil auch ich nicht immer jeden Blickwinkel habe. Ja. Und wenn zu Hause dann noch einer dazukommt, ein weiterer Blickwinkel und vielleicht auch nochmal so der Eindruck eines jungen Menschen. Ja. Jetzt bin ich Mitte 50 und mein Mann auch. Ja. Und wir sind natürlich in unserer eigenen Community und Blase unterwegs. Und wenn dann der Jannik nach Hause kommt und nochmal einen anderen Blickwinkel mitbringt, das tut gut. Das ist eben nicht immer konfliktfrei und das geht auch mal heiß her, aber es ist am Ende des Tages einfach gut, unterschiedliche Meinungen auch nebeneinander stehen zu haben.
Sagt der Sohnemann dann nicht auch mal, meine Mama, jetzt mit dem Bundestag, ehrlich, muss denn das jetzt sein?
Ja, neulich hat er angerufen und gesagt, willst du jetzt Kanzler werden oder was? Wie gesagt, ja, natürlich nicht. Also da ist schon auch viel Humor bei uns. Und trotzdem sagt er, es ist gut. Ja, mach das, Mama, das passt zu dir, das ist dein Leben. Und das ist, glaube ich, auch was Wertvolles in unserer Familie, dass jeder sein Leben so leben darf, wie er eben auch ist. Und das tut gut.
Wenn du jetzt mal einen Tag nur für dich alleine hättest, ohne deine beiden Männer, ohne deine Arbeit, wie würde so ein Tag aussehen?
Also ich fange mal in der Früh an, oder?
Gerne. Genau.
Also erstmal ausschlafen. Ich glaube, das ist etwas, das ist eine Qualität, die gerade ein bisschen zu kurz kommt. Und das genieße ich natürlich, wenn ich mal nicht in der Früh um 6 Uhr aufstehen muss. Das würde ich als erstes genießen. Und dann die erste Tasse Kaffee, weil davor ist irgendwie bei mir noch Sendepause. Ich spreche ja schon gerne, aber das dauert immer eine Weile, bis ich anlaufe morgens. Also bin ich jetzt eher ein Morgenmuffel. Und dann würde ich tatsächlich gerne rausgehen. Egal, Winter, Sommer, muss man halt sehen, was möglich ist. Und das Burgberger Hörnle beispielsweise ist einer meiner Lieblingsgipfel. Das hat eine unglaubliche Qualität, da oben zu sitzen und nach unten zu gucken und zu sehen, wie klein manche Probleme doch werden, wenn man da so ein bisschen oben drüber sitzt. Das wäre zum Beispiel was, was ich gerne machen würde. Oder tatsächlich im Winter langlaufen und gerne mit Freunden abends kochen. Ja, lachen miteinander. Humor ist ganz was Wichtiges auch im Leben. Lachen ist wichtig. So wäre der Tag.
Und was würdet ihr kochen?
Boah. Also ich bin ja eher so aus der süßen Fraktion. Also ich liebe Kaiserschmarrn. Gerne mit Mandeln und Rosinen und allem, was dazugehört. Und Apfelkompott und Zwetschgenröster dazu. Das wäre so was ich
deswegen,
sehr, sehr
deswegen sitzt du auch so lange auf dem Spinningrad. Jetzt verstehe ich
genau.
Das.
Man muss die Kalorien ja wieder loswerden, die ja da so zufliegen. Genau. Aber auch gerne mal ein Gulasch oder Spaghetti Carbonara. Also das ist schon auch was übrigens unsere Familie ausmacht, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Gutes Essen ist eine echte Qualität und wir haben ja hier wirklich in der Region tolle Lebensmittel, die hier produziert werden. Also ich liebe Bergkäse. Ich esse auch gerne mal tatsächlich Rindfleisch. Ja, das hat wirklich, wirklich Lebensqualität. Und das habe ich übrigens auch von meiner Großmutter geerbt. Essen ist wichtig. Ohne Mampf kein Kampf.
Ohne Mampf kein Kampf, wie ich auch immer gerne sage. Und ja, das ist ja das Kochen und dann das Miteinander sein und eben dann mit Freunden zusammensitzen. Das ist ja ein unglaubliches Geschenk, wenn man das so genießen darf.
Genau, ja, das ist bereichert auch, ja. Es ist wirklich wichtig, dass man eben nicht nur in seinem eigenen Sumpf so umeinander ist, sondern tatsächlich auch Menschen hat, die einem durchaus mal die Meinung sagen und auch nochmal eben einen anderen Blickwinkel mitbringen. Wichtig,
ja. Wichtig. Wie schaut es aus mit dem Backen?
Oh ja. Also einmal im Jahr, in der Regel Anfang Dezember, Lebkuchen.
Echt? Backst du selber?
Ja, ja. Mein Großvater war Lebküchner.
Oh. Mhm.
Also der kam tatsächlich aus Nürnberg, war eine Nürnberger Familie und der war Lebküchner. Und bei uns gibt es jedes Jahr einen Abend, da werden ungefähr 150 bis 160 Lebkuchen gebacken, Elisenlebkuchen.
Habt ihr da ein Geheimrezept oder Familienrezept? Oder?
Also das ist ein Rezept, das irgendwann mal, ich weiß gar nicht, eine gute Freundin von mir hat mir das mal gegeben und dieses Rezept ist sensationell und seitdem, das ist glaube ich 20 Jahre her, seitdem backen wir das jedes Jahr.
Und wer isst die ganzen Lebkuchen? Sag nicht die Bayer Müllers allein.
Nein, auch, aber nicht nur. Wir verschenken die gerne auch mal an Kolleginnen und Kollegen im Haus. Ja, also als Geschenk und tatsächlich aber auch immer nach dem Langlaufen gibt es einen Lebkuchen.
Ja, da habt ihr es euch ja dann auch verdient.
Ja,
also,
sehe ich auch
ist,
so.
Ich sehe das schon. Also man muss 5 Stunden auf dem Fahrrad sitzen können und ordentlich langlaufen, dann kann man sich auch was gönnen. Wir gönnen uns bald wieder eine neue Folge, liebe Indra.
Ja, freue ich mich.
Und für den Moment sage ich danke und sage auch danke fürs Zuhören. Und wenn Ihnen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann natürlich gerne liken, kommentieren, teilen. Und dann hören wir uns das nächste Mal. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.
Ciao.